Standpunkte. Der Podcast auf Apolut.
Die Geschichte eines Völkermords. Ein Standpunkt von Jochen Mitschka. Es muss über Gaza gesprochen werden, auch wenn bei dem Gedanken daran Übelkeit aufsteigt. Es muss gesprochen werden über das Abschlachten von Menschen, das Zerstören ihrer Lebensgrundlagen, die Erzeugung von Hunger und Seuchen und die Vertreibung der Überlebenden. Aber es muss auch darüber gesprochen werden, dass Gaza nur der vorläufige Höhepunkt einer Entwicklung ist, die schon über 80 Jahre anhält und immer nach den gleichen Prinzipien verläuft. Das wird dieser Artikel erklären. Vor unseren Augen begeht ein Besatzungsregime, das 1967 einen Angriffskrieg führte, um ein Gebiet zu erobern, die schlimmsten Gräueltaten, die sich ein Mensch ausdenken kann, um Unerwünschte zu beseitigen. Zuletzt uferte es aus, weil die 75-jährige ethnische Säuberung nicht schnell genug den erwünschten Erfolg brachte, aber die deutsche Politik spricht von Recht auf Selbstverteidigung. Was oft genug von Völkerrechtlern und UN-Vertretern als falsch bewiesen wurde. Aber entscheidend ist, dass der Konflikt nicht am 7. Oktober 2023 begann, sondern durch die Besatzung Palästinas, nach dem Terror von zionistischen Milizen vor der Staatsgründung und der Nakba nach der Staatsgründung, nach einem Angriffskrieg Israels ausgelöst wurde. Dieser Angriffskrieg war lange geplant gewesen und Israel hatte sich nie verteidigt, sondern will immer erobern. Einigkeit der Mächtigen. Beginnen möchte ich aber mit der Übersetzung eines Teils der Rede von Naomi Klein, die ich verstehe als Erklärung des Wiederauferstehens des Kolonialismus. Sie führt aus, wie einig sich die unterschiedlichsten politischen Führer der Kolonialländer waren, Israel zu unterstützen. Zitat: Weit davon entfernt, unsere politische Klasse zu spalten, hat diese Form des Faschismus sie vereint. Donald Trump ist sich mit Joe Biden einig, Rishi Sunak mit Keir Starmer, Emmanuel Macron mit Marine Le Pen, Justin Trudeau mit Giorgia Meloni. Zitat Ende. Naomi Klein meint, dass diese Politiker vereint sind in der Verteidigung eines gemeinsamen Glaubenssystems. Der Iron Dome Israels sei das Modell einer superkonzentrierten und klaustrophobischen Version eines Sicherheitsmodells, dem alle Regierungen des globalen Nordens anhingen. Diese Staaten stellten sich hinter die Völkermordkampagne, weil sie es als Modell für sich selbst ansehen, den durch Völkermorde und Kolonialismus erreichten Reichtum zu verteidigen, so wie Israel den durch Angriffskrieg erreichten Landraub, füge ich frei hinzu. Der Beginn des Völkermordes. Die Geschichte des Völkermordes in Gaza begann lange vor der israelischen Staatengründung. Als die Kolonialmacht Großbritannien den Arabern Freiheit und Selbstbestimmung und damit auch Palästina versprach, wenn sie gegen Deutschlands Krieg halfen. Dann aber, lange vor dem Holocaust in Deutschland, das gleiche Land einer antijudaistischen Gruppe, heute Zionisten genannt, ebenfalls versprachen. Was ich unter antijudaistischen Gruppen verstehe, wird am besten in einem Brief des jüdischen Wissenschaftlers Albert Einstein deutlich. Er schrieb am 10. April 1948, kurz nachdem das Deir Yassin-Massaker durch zionistische Terroristen in West-Jerusalem bekannt geworden war, Zitat: Wenn eine wirkliche und endgültige Katastrophe über uns in Palästina hereinbrechen sollte, wären in erster Linie die Briten dafür verantwortlich und in zweiter Linie die Terrororganisationen, die sich aus unseren eigenen Reihen gebildet haben. Ich bin nicht bereit, irgendjemanden mit diesen fehlgeleiteten und kriminellen Leuten in Verbindung zu bringen. Zitat Ende. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Vertreibung von Palästinensern bereits begonnen. Begründet wurde sie damit, dass in der palästinensischen Gemeinschaft Widerstand aufgetreten war. In Palästina hatte man die Flüchtlinge freundlich aufgenommen, denn die Palästinenser glaubten, dass man mit ihnen friedlich zusammenleben könnte, wie so viele Jahrhunderte mit jüdischen Menschen, welche dort schon lebten. Man erlaubte ihnen, Teil der Gesellschaft zu werden, nur um dann zu lernen, dass die Flüchtlinge Eindringlinge waren, welche das Land übernehmen wollten, dass der Zionismus den Judaismus nur als Tarnkappe benutzt hatte. Dann erfolgte die koloniale Entscheidung der Teilung Palästinas durch die Kolonialmächte. Das heißt, maßgeblich Großbritannien verteilte ein Land, das gar nicht seines war. Es wurde durchgesetzt unter äußerst umstrittenen Umständen in der neu und noch gar nicht richtig organisierten UN. Israel rief seine Staatsgründung aus und begann nun auch offiziell mit der Vertreibung von Hunderttausenden von Palästinensern von dem Teil Palästinas, das den Zionisten durch die Kolonialmächte unter dem Schein der UN zugesprochen worden war. Dargestellt in Reden deutscher Politiker, zum Beispiel am 17. Mai 2019, wurde es als heroischer Kampf gegen arabische Horden. Westlich orientierte Historiker basieren fast ausschließlich auf Dokumenten und Informationen Israels und stellen der westlichen Welt eine vollkommen verzerrte Geschichte der Selbstverteidigung Israels dar. Dieses Märchen war bis zum 7. Oktober 2023 sorgfältig gepflegt worden, zerbrach dann aber hoffnungslos durch die Bilder der unglaublichen Brutalität des israelischen Expansionsdrangs. Zurück zum Anfang. Natürlich führte das Vorgehen der Zionisten, welche behaupteten, alle jüdischen Menschen der Welt zu vertreten, zu Aufregung und auch Anfeindungen in arabischen Ländern gegen jüdische Menschen. Trotzdem mussten Anschläge bewusst durch Israel geschürt werden, um genügend Einwanderer zum Umzug zu motivieren. Und so kam es zu False-Flag-Terrorakten, wenn Juden nicht schnell genug ihre Koffer packten, um ihre Heimat zu verlassen. Heute wie damals wussten die Kolonialländer, welche Verbrechen die Zionisten begehen. Aber sie weigern sich bis heute, dies zur Kenntnis zu nehmen. Geheime Telegramme, die vom Middle East Eye gefunden wurden, enthüllen, dass Großbritannien von den Massentötungen und der Vertreibung von Palästinensern im Mai 1948 wusste. Aber die Politik spielte es herunter und weigerte sich, etwas zu unternehmen. Und seitdem hat sich nichts geändert. Auch nicht beim Völkermord in Gaza seit dem 8. Oktober 2023. Im Gegenteil, die Kolonialländer liefern Waffen und Munition für das Verbrechen. Nach der Nakba, der ersten großen Vertreibung und Ermordung von Palästinensern, gab es den nächsten Schritt, mit dem Zionisten ihren Plan von Groß-Israel gedachten voranzutreiben. Jahrelang hatte man einen Angriffskrieg gegen arabische Länder und die Besatzung und Annexion Restpalästinas geplant und geübt, bis dann endlich ein Anlass gefunden wurde, den Krieg als Präventivverteidigung zu beginnen. Der Angriffskrieg von 1967. Jeremy R. Hammond hatte 2017 die zionistische Interpretation der Geschichte zerstört, indem er im Foreign Policy Journal einen entsprechenden Bericht in der New York Times im Detail widerlegte. Darin klärt er zum Beispiel über die Lüge auf, dass der Krieg angeblich von Jordanien begonnen wurde. Und er erklärte zum Beispiel, warum die Aufforderung Ägyptens an die UN, Ägypten zu verlassen, gar keine Vorbereitung des Krieges gegen Israel war. Aus Formatgründen finden Sie die Erklärung im Anhang. Und so geht es noch eine Menge Informationen weiter. Der Artikel erklärt auch die Rolle der Kolonialstaaten und der CIA und der gemeinsamen Kriege mit Israel im Nahen Osten zum Schutz der kolonialen Interessen. Aber kommen wir dazu, wie Israel den Angriffskrieg zur Besatzung Restpalästinas vorbereitete. Einen Angriffskrieg, der nun in den Völkermord in Gaza mündete. Erzeugung von Existenzangst. Silka Süpel schrieb eine Aufklärung darüber und erklärt, dass zwei Tage nach dem Junikrieg 1967 der damalige Arbeitsminister Israels Levi Eshkol erklärte, Zitat, »Israels Existenz hing an einem seidenen Faden. Aber die Hoffnungen der arabischen Führer, uns zu vernichten, sind zunichte gemacht worden«, Zitat Ende. Diese Panikmache sei die Begründung zum Präventivkrieg gewesen, den Israel dann gestartet hatte. Zunächst hatten Zionisten behauptet, Ägypten hätte angegriffen, was aber bald als Lüge entlarvt wurde. Worauf auf die These von der existenziellen Bedrohung zurückgegriffen wurde, die zum ständigen politischen und diplomatischen Argument Israels wurde, und das bis heute, um seine Angriffe, egal gegen welches Land, immer wieder zu rechtfertigen. Der Autor erklärt, wie allerdings nur 5 Jahre nach dem 6-Tage-Krieg eine Reihe israelischer Generäle und Politiker die Behauptung, dass überhaupt eine Bedrohung gegen Israel bestand, energisch und öffentlich zurückgewiesen hatten, womit sie bewiesen, dass der Krieg von 1967 ein geplanter Angriffskrieg war. Es waren Esa Weizmann, Chaim Herzog, Haim Barlev, Menachem Begin und Moshe Dayan und andere, aus Formatgründen mehr dazu im Anhang. General Matti Pellet, der Chief Logistics Officer, fasste die Meinung von Generälen in radikalen Worten zusammen, Zitat, »Die Behauptung, die an der Grenze versammelten ägyptischen Truppen könnten in irgendeiner Weise die Existenz Israels bedrohen, ist nicht nur eine Beleidigung für die Intelligenz jedes Menschen, der in der Lage ist, eine solche Situation zu analysieren, sondern vor allem eine Beleidigung für die israelische Armee«, Zitat Ende. Und er fügte hinzu, Zitat, »All das Gerede über die große Gefahr, in der wir uns befanden, wurde nie berücksichtigt, als wir unsere Berechnungen anstellten, bevor die Kämpfe begannen«, Zitat Ende. Und trotzdem wird dieses Märchen im Westen, dass Israel den Krieg habe beginnen müssen, weil es existenziell bedroht war, immer wieder herangezogen, wenn Politiker erklären, Israel verteidigt sich nur. Schon vor dem Juni 1967, so der Bericht weiter, hatten sich fast alle israelischen Generäle nahezu absolut zuversichtlich gezeigt, dass sie einen Sieg erringen würden. Und damit waren sie nicht alleine. Nach Ansicht von John Haddon, dem Leiter des CIA-Büros in Tel Aviv, würde Israel im Falle eines Krieges mit seinem Nachbarn in 6 bis 10 Tagen gewinnen. Da war er sich ganz sicher. Die CIA habe Washington informiert, was sicherlich eine wichtige Rolle dabei spielte, dass Präsident Lyndon Johnson Israel schließlich grünes Licht gab, nachdem er lange Zeit größten Widerwillen gezeigt hatte, einen Präventivkrieg zu dulden. Und nochmal, Israel und die CIA führten den Krieg nicht, weil Israel angegriffen werden könnte, sondern weil sie der Meinung waren, dass Israel in 6 Tagen den Krieg werde gewinnen können. Israels Grenzen ausdehnen. Warum Israels Generäle so selbstsicher waren, ist Thema eines ganzen Kapitels in The Six-Day War, Yale University Press 2017, des israelischen Historikers Guy Laron. Als die Generäle 1972 ihre wahren Beweggründe für den Kriegseintritt offenlegten, erklärte General Mordechai Hott, dass Streitkräfte am 5. Juni 1967 die ägyptische, syrische und jordanische Luftwaffe in etwas mehr als einer Stunde vernichtet hatten. Folgendes, Zitat: 16 Jahre lang hatten wir geplant, was in diesen ersten 80 Minuten geschah. Wir lebten mit diesem Plan, wir aßen mit ihm, wir schliefen mit ihm. Wir haben nie aufgehört, ihn zu verbessern. Zitat Ende. Diese minutiöse Vorbereitung und ihre Motivation habe Laron in seinem Buch offengelegt, berichtet Süppel. Der Titel des Kapitels, das er ihm widmet, sei unmissverständlich: Die Erweiterung der Grenzen Israels. Auf 13 Seiten habe der Historiker detailliert beschrieben, wie der israelische Generalstab fast unmittelbar nach dem Krieg von 1948 bis ins kleinste Detail vorbereitete, wie Israel seine Grenzen erweitern würde. Als er 1963 an die Macht kam, habe sich Premierminister Levi Eskol mit dem Generalstabschef Zvi Zur getroffen, der ihm erklärte, dass die militärische Stärke des Landes verstärkt werden müsse, damit Israel im unvermeidlichen Krieg mit seinen Nachbarn in der Lage sein würde, den Sinai, das Westjordanland und den Südlibanon zu erobern. Zitat: Sein Stellvertreter Yitzhak Rabin bestätigte dies und Esa Weizmann, der Befehlshaber der Luftwaffe, drückte es noch hochmütiger aus. Aus Sicherheitsgründen muss die IDF Grenzen ausweiten, ob es der Regierung nun passt oder nicht. Derselbe Weizmann, der der Herut-Partei angehört, dem historischen Verfechter eines Groß-Israels, schlug vor, dass die Regierung in den nächsten 5 Jahren ernsthaft über einen Präventivkrieg nachdenken müsse. Ein anderer General, Teshayahu Gavish, warnt, dass Israel im Falle eines Sturzes des jordanischen Königs Hussein sofort das Westjordanland einnehmen sollte. Zitat Ende. Eshkol sei überrascht gewesen, aber die Generäle wiederholten lediglich Konzepte, die bereits in den 1950er Jahren entwickelt worden waren, erklärt Laron. Und das mit zahlreichen Beispielen. 15 Jahre lang war allen Generalstabskreisen beigebracht worden, dass die nationalen Grenzen, wie sie 1949 mit den arabischen Armeen vereinbart worden waren, untragbar seien. Bereits 1950 habe die Planungsabteilung der Armee daher die Aufgabe übernommen, andere, sicherere Grenzen zu schaffen. 3 geografische Barrieren wurden ins Auge gefasst: der Fluss Jordan gegenüber dem gleichnamigen Land, die Golanhöhen gegenüber Syrien und der Fluss Litani im Südlibanon. Diese 3 Barrieren wurden von den Militärs als, wie sie es ausdrückten, Israels lebender strategischer Raum angesehen. In einem Dokument von 1953 wird der Sinai in die Liste aufgenommen, um Israel mit Öl und Mineralien zu versorgen. 1955, ein Jahr vor der Suez-Operation, die mit den Franzosen und den Briten durchgeführt wurde, habe der Generalstabschef Moshe Dayan erklärt, dass es für Israel kein Problem sein würde, einen Vorwand für einen Angriff auf Ägypten zu finden. Zitat: Wir sollten bereit sein, den Gazastreifen, die entmilitarisierten Zonen an der Grenze zu Ägypten und Syrien und die Straße von Tiran zu erobern. Und wir sollten an einen 3-stufigen Plan denken. In der 2. Etappe werden wir den Suezkanal erreichen, in der 3. werden wir Kairo erreichen. Ob wir alle 3 Etappen oder nur eine davon durchführen werden, hängt davon ab, wie die Kriegsziele definiert werden sollen. Für Jordanien gibt es einen 2-stufigen Plan. In der ersten Phase wollen wir die Linie von Hebron erreichen. Die zweite besteht darin, das restliche Gebiet bis zum Jordan einzunehmen. Zitat Ende. Und schließlich habe er hinzugefügt, der Libanon steht auf unserer Prioritätenliste an letzter Stelle, aber wir können bis zum Litani reichen. In Syrien kann eine Linie bis zu den Golanhöhen reichen, die andere bis nach Damaskus. Zitat Ende. Israel und der Kampf um Lebensraum. Diese Mentalität, die darin bestand, neue Gebiete zu erobern, um die Grenzen des Landes zu erweitern und vor allem die durch den Krieg von 1948 unerledigten Jobs zu erledigen, insbesondere durch die Einnahme des Gazastreifens und des Westjordanlandes, bestand nicht nur in Plänen für militärische Eroberungen. Sie waren mit einer politischen Vorbereitung auf die Folgen dieser Eroberungen verbunden und zeigten, dass Israel auch nach einem Krieg, der eigentlich nur defensiv sein sollte, nicht die Absicht hatte, auf seine Eroberungen jemals zu verzichten, führt der Artikel weiter aus. Was wiederum die Scheinheiligkeit der mantraartig vorgetragenen Zwei-Staaten-Lösung durch deutsche Politiker entlarvt, denn Israel hatte niemals die Absicht, einen palästinensischen Staat zuzulassen. Wie auch Gideon Levy, der selbst einmal Anhänger der Idee war, erklärte. So wurde schon 4 Jahre vor dem Präventivkrieg vom Juni 1967 der Militärgeneralanwalt Meir Shamgar, späterer Präsident des Obersten Gerichtshofs von 1983 bis 1995, beauftragt, mit der Ausarbeitung eines Rechtskodex zu beginnen, der von Israel im Falle der Eroberung neuer Gebiete angewendet werden sollte. Bereits 1963 wurden Offiziersanwärter und Reserveoffiziere der israelischen Armee in Kursen über die Militärgerichtsbarkeit in eroberten Gebieten unterrichtet, wie Laron berichtet. Schon im Dezember 1963 ernannte der Generalstabschef General Herzog zum Leiter einer Sondereinheit, die die Besetzung des Westjordanlandes vorbereiten sollte. Von da an, schreibt Laron, wurden am Institut für Militärstudien Kurse über die militärische Verwaltung der Bevölkerung in den eroberten Gebieten abgehalten und eine Broschüre für die mit dieser Aufgabe betrauten Offiziere gedruckt. Zitat: Es wurden viele Exemplare dieser Broschüren gedruckt und sie wurden Teil eines Kits, das alle Richter und Staatsanwälte zu Beginn der Besatzung erhalten sollten. Zitat Ende. Dann erklärt Zypel, dass kurz vor Juni 1967 die Idee der Grenzerweiterung in Israel auf 2 klar definierte politische Strömungen beschränkt gewesen sei. Auf der einen Seite die nationalistische Rechte, die an ihrem Traum vom großen Israel an beiden Ufern des Jordans festhielt, und auf der anderen Seite die territorialen Aktivisten einer Bewegung der Arbeitspartei namens Ahdut HaAvoda, Einheit der Arbeit, die die Teilung Palästinas nie akzeptiert hatte. Selbst zusammengenommen seien diese beiden Bewegungen aber eine Minderheit gewesen. Die israelischen Regierungen dieser Zeit, die von der Arbeitspartei dominiert wurden, seien traditionell in Falken und Tauben gespalten gewesen. Premierminister David Ben-Gurion habe in diesem Zusammenhang als Vermittler fungiert und war, obwohl selbst ein Falke, ein Pragmatiker. Andererseits zeige Laron, dass der Gedanke, die 1948 nicht eroberten palästinensischen Gebiete gewaltsam zurückzuerobern und ganz allgemein die Grenzen Israels zu erweitern, in den Jahren 1948 bis 1967 im Generalstab ständig präsent war. Interessant sei auch, dass die Ahdut HaAvoda-Fraktion im Generalstab traditionell überrepräsentiert war. Unter sich nannten die israelischen Generäle die älteren zionistischen Politiker scherzhaft die Juden, ein Begriff, der die angeborene Schwäche derjenigen symbolisieren sollte, die noch die ängstliche Mentalität der Diaspora hatten. Im Gegenzug bezeichneten diese Politiker die jungen Generäle als die Preußen. Ein sehr israelischer Putsch. Nach fast 20 Jahren der Vorbereitungen auf den nächsten Expansionskrieg waren die Generäle fest entschlossen, die Planungen endlich umzusetzen. Und so schreibt der Autor, dass sie auf allen Seiten diesen Plan im Hinterkopf hatten und vor allem nach dem 23. Mai 1967, als Ägypten die Straße von Tiran schloss, was aus ihrer Sicht einen Casus Belli darstellte, zunehmend Druck auf die Regierung und den Premierminister Levi Eshkol ausgeübt hatten, einen Präventivkrieg zu genehmigen. Dieser Druck, der in den 12 Tagen vor dem Krieg am höchsten gewesen sei, wurde inzwischen hinreichend dokumentiert. Der von Rabin geführte Generalstab war unnachgiebig. Wenn Israel nicht reagiert, werde seine Abschreckungskapazität einen irreparablen Schaden erleiden. Siegesgewiss hatte General Ariel Sharon verkündet, die Regierung könne es sich nicht leisten, eine historische Gelegenheit zur Erweiterung des Landes zu verpassen. General Yigal Alon, Mitglied des Kabinetts und Führer von Adut Hawoda, bot an, einen Vorwand für einen Angriff zu erfinden. Eshkol habe gezögert, berichtet der Artikel, wollte sich vergewissern, dass die USA diesen Schritt unterstützen würden, und General Weizmann habe ihn öffentlich bei einem Mittagessen am 1. Juni beschimpft. Zitat: Eshkol, geben Sie den Befehl, den Krieg zu beginnen. Wir haben eine starke Armee, die nur auf Ihre Befehle wartet. Geben Sie uns den Befehl zu kämpfen und wir werden siegen. Zitat Ende. General Hoth habe dann zum entscheidenden Schlag ausgeholt. Je schneller wir handeln, desto geringer werden unsere Verluste sein, versicherte er dem Premierminister. Am 2. Juni habe Eshkol vor dem, was Laron als einen sehr israelischen Putsch bezeichnet, kapituliert. Menachem Begin, der Führer der Ultratraditionalisten, sei dann in das Kabinett eingetreten. Ebenso wie Moshe Dayan war er der eifrigste Befürworter eines sofortigen Krieges. Er habe sogleich verkündet: In 2 Tagen werden wir am Suezkanal sein. In 4 Tagen waren die Generäle auch in Jerusalem und am Jordan, in 6 Tagen waren sie auf den Golanhöhen. Bald erschien ein Foto in den Zeitungen der ganzen Welt, Dayan in Uniform und Rabin zusammen mit General Uzi Narkis beim Einzug in die alte arabische Stadt Jerusalem. Zitat: Es war der Krieg der Generäle und sie hatten ihn gewonnen, fasst Guy Laron zusammen. Und sie wurden belohnt. Von 1966 bis 1970 vervierfachte sich der Anteil des Verteidigungshaushaltes gemessen am israelischen Bruttosozialprodukt von 6,4% auf 24,7%. Zitat Ende. Die Besatzung. Natürlich war die Geschichte der Expansion Israels mit dem Krieg von 1967 nicht beendet. Aber egal, gegen welches Land anschließend Krieg geführt wurde oder welches Land bombardiert wurde, immer hieß es im Westen, Israel verteidigt sich nur. Durch diese Politik des absichtlichen Ignorierens des rassistischen, ultranationalistischen und expansionistischen zionistischen Apartheid-Systems durch westliche Regierungen über Jahrzehnte war der offene Völkermord nur eine Frage der Zeit, bis er ganz offiziell und unter dem Schutz der Kolonialländer stattfinden konnte.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Das denke ich auch.